mit antideutschen Ressentiments immer wieder Politik gemacht. Wie reagiert das Ausland auf Karol Nawrocki? Die Nachrichten mit Kerstin Reinsch.
EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hat dem rechtskonservativen polnischen Politiker Nawrocki zu seinem Sieg bei der Präsidentenwahl gratuliert. Von der Leyen erklärte, sie sei zuversichtlich, dass die EU ihre sehr gute Zusammenarbeit mit Polen fortführen werde. Ähnlich äußerte sich Bundespräsident Steinmeier. Aus unserem Hauptstadtstudio Efi Seibert.
Bundespräsident Steinmeier hat dem Wahlsieger gratuliert und ihn nach Deutschland eingeladen. Ein starkes Europa braucht eine gute deutsch-polnische Zusammenarbeit, erst recht in dieser Zeit. Ähnlich sieht das der Vorsitzende der deutsch-polnischen Parlamentariergruppe, Paul Ziemiak. Ziemiak warnte in der ARD aber auch davor, dass das mit diesem neuen polnischen Präsidenten nicht einfacher werden wird. Nawrocki habe im Wahlkampf sehr antideutsche Töne angestimmt. Für Europa bezeichnet die FDP-Politikerin Agnes Strack-Zimmermann das Wahlergebnis als herben Rückschlag. Das ist kein guter Morgen für das größte Friedensprojekt der Welt für Europa, sagte sie der Rheinischen Post.
Die Ukraine und Russland wollen heute erneut in Istanbul über Wege verhandeln, den Krieg zu beenden. Der ukrainische Präsident Selenskyj fordert als ersten Schritt eine vollständige und bedingungslose Waffenruhe. Außerdem sollen Gefangene freigelassen werden und die entführten Kinder zurückkehren. Der Kreml lehnt eine bedingungslose Waffenruhe ab. Er fordert unter anderem, dass die westlichen Länder zunächst die Waffenlieferungen an die Ukraine einstellen. Bei direkten Verhandlungen vor gut 2 Wochen hatten sich beide Seiten auf einen großen Gefangenenaustausch geeinigt. Er hat inzwischen stattgefunden. Der Berliner Senat hat Orte in Berlin benannt, an denen Windkraftanlagen gebaut werden könnten. Sie wurden im neuen Amtsblatt veröffentlicht. Unser Korrespondent für Landespolitik, Sebastian Schöbel.
Eine Studie hatte im vergangenen Jahr bereits rund 30 Flächen benannt, auf denen potenziell Windräder errichtet werden könnten. Der Senat hat nun 8 davon ausgesucht. Darunter das Gewerbegebiet Buchholz Nord in Pankow, die Krummendammer Heide in Treptow-Köpenick, den südlichen Grunewald in Steglitz-Zehlendorf und die Rieselfelder Gartow in Spandau. In diesen Gebieten sollen die Flächennutzungspläne entsprechend angepasst werden. Vorher gibt es aber noch eine Bürgerbeteiligung, die am 10. Juni startet und einen Monat lang läuft. Berlin muss laut Gesetz 0,5% seiner Fläche für Windenergie öffnen. Das sind rund 450 Hektar, etwa die Größe des ehemaligen Flughafens Tegel. Ob am Ende an den 8 Orten, die der Senat nun ausgesucht hat, wirklich Windräder stehen werden, ist noch offen. Es wird mit Protest von Anwohnern gerechnet.
In Berlin geht es heute um die Zukunft des Tourismus in Deutschland. Dazu hat der Bundesverband der Deutschen Touristik mehr als 350 Vertreter der Branche und der Politik eingeladen. Eine Umfrage des Verbands hat ergeben, dass fast ein Drittel der Befragten wegen der angespannten Wirtschafts- und Weltlage weniger oder kürzer verreisen will. In Brandenburg allerdings steigen die Gästezahlen, unter anderem im Seenland oder Spree. Im RBB 24 Inforadio hat die Vizevorsitzende des Landestourismusverbands Brandenburg Rusig gesagt, es sei wichtig, sich auf Kernthemen zu konzentrieren. Was Touristen in Brandenburg sich wünschten, seien ordentliche Wander- und Fahrradwege und gute Gastronomie. Brandenburgs Verkehrsminister Tappert hat sich für ein generelles Alkoholverbot im Straßenverkehr ausgesprochen. Schon bei geringem Alkoholkonsum steige das Unfallrisiko erheblich, sagte Tappert der Märkischen Allgemeinen Zeitung. Alkohol und Kiffen im Straßenverkehr gehe gar nicht. Deshalb sollte eine Null-Promille-Grenze im Bundesrecht verankert werden für alle Autofahrer. Derzeit gilt ein generelles Alkoholverbot im Straßenverkehr für Jugendliche unter 21 Jahren und Fahranfänger in der Probezeit. Ansonsten bleiben Autofahrer mit weniger als 0,5 Promille Alkohol im Blut straffrei, solange sie keine Symptome von Fahruntüchtigkeit zeigen. Bundestagspräsidentin Klöckner kritisiert, dass sich Regierungsmitglieder zu selten bei Parlamentssitzungen sehen lassen. In einem Brief an die Bundesregierung schlägt sie vor, dass mindestens 2 Minister oder Ministerinnen immer an Sitzungen teilnehmen. Laut Klöckner war die Regierungsbank im Bundestag in den ersten Wochen der Legislatur oft nur sehr schwach besetzt. Für einen lebendigen Austausch zwischen Parlament und Regierung sei es jedoch wichtig, dass Regierungsvertreter ständig anwesend sind. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute heiter bis wolkig, gelegentlich Schauer oder kurze Gewitter bei Höchstwerten zwischen 22 und 25 Grad. Morgen freundlich und trocken bei einem Wechsel aus sonnigen Abschnitten und lockeren Wolkenfeldern bis zu 26 Grad. Die Zeit 12.05 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Ich bin Stefan Oswald. Guten Tag. Die Gespräche zwischen Vertretern Russlands und der Ukraine sollten heute in Istanbul beginnen, und zwar jetzt. Es ist das zweite Gespräch innerhalb von 3 Wochen. Vorgeschlagen hatte das Russland aber an der Ernsthaftigkeit, einen Frieden oder zumindest eine Waffenruhe zu verhandeln, da gibt es Zweifel. Unser Korrespondent in Istanbul, Benjamin Weber, über die Erwartungen.
Also die Positionen zwischen der Ukraine und Russland liegen schon sehr weit auseinander. Die Ukraine fordert ja als erstes Mal eine bedingungslose Waffenruhe von mindestens 30 Tagen, auf die man dann weitere Verhandlungen aufbauen könnte. Die russische Seite hat aber schon gesagt, ja, bei so einer Waffenruhe, da willigen wir nur ein unter der Bedingung, dass die westlichen Verbündeten dann ihre Lieferungen von Waffen an die Ukraine einstellen. Und das ist eigentlich jetzt schon ausgeschlossen, dass sich die Ukraine und ihre Verbündeten darauf einlassen werden. Also von daher, ja, mal abwarten. Die Delegationen treffen sich heute ja zum zweiten Mal innerhalb von gut 2 Wochen zu solchen Gesprächen. Auf der ukrainischen Seite verhandelt der Verteidigungsminister Umerov und auf der russischen ist es wieder Präsidentenberater Medinsky, bei dem man sich ja schon letztes Mal die Frage gestellt hat, der ist kein Minister, der hat kein hohes Amt. Welches Mandat für Entscheidungen, für wirkliche Entscheidungen hat der eigentlich? Vor gut 2 Wochen hat man ja einen Gefangenenaustausch verabredet, der ist mittlerweile auch abgeschlossen, aber in Richtung Waffenruhe, da hat man sich da auf nichts einigen können. Und es sieht auch jetzt eigentlich nicht unbedingt so aus. Die ukrainischen Angriffe in Russland, die könnten natürlich den Druck auf den Kreml jetzt erhöht haben. Aber meine Einschätzung ist nicht, dass wir heute in Istanbul mit bahnbrechenden Ergebnissen zu rechnen haben.
Informationen von Benjamin Weber aus Istanbul. Alle Stimmen sind ausgezählt und das Ergebnis der polnischen Präsidentschaftswahl ist offiziell. Die Wahlkommission hat auf ihrer Internetseite bekannt gegeben, dass der Rechtsnationalist Nawrocki nach Auszählung aller Stimmen ungefähr 51% der Stimmen erhielt. Unsere Korrespondentin im ARD-Hauptstadtstudio fasst die Reaktionen der deutschen Politik zusammen.
Bundespräsident Steinmeier hat dem Wahlsieger gratuliert und ihn nach Deutschland eingeladen. Aber er hat seine Glückwünsche auch gleich mit Erwartungen verknüpft. Wörtlich schreibt Steinmeier: Sie treten Ihr Amt in einer für Europa sehr herausfordernden Zeit an, in der wir auf Polen zählen. Ein starkes Europa braucht eine gute deutsch-polnische Zusammenarbeit, erst recht in dieser Zeit. Ähnlich sieht das der Vorsitzende der deutsch-polnischen Parlamentariergruppe, Paul Ziemiak.
Die deutsch-polnische Zusammenarbeit ist so fundamental wichtig für Europa, dass wir daran arbeiten müssen, gerade wenn es schwer wird.
Darum müsse Deutschland sich jetzt noch mehr engagieren. Ziemiak warnte in der ARD aber auch vor schwierigen Zeiten.
Es wird mit diesem neuen Präsidenten Karol Nawrocki nicht einfacher, denn er hat im Wahlkampf sehr antideutsche Töne auch angestimmt.
Ziemiak glaubt, dass der rechtskonservative Wahlsieger Nawrocki der Mitte-Links-Regierung von Donald Tusk Schwierigkeiten machen wird. Er hält deswegen sogar vorgezogene Neuwahlen in Polen für möglich. Für Europa bezeichnet die FDP-Politikerin Agnes Strack-Zimmermann das Wahlergebnis als herben Rückschlag. Das ist kein guter Morgen für das größte Friedensprojekt der Welt, für Europa, sagte sie der Rheinischen Post. Auch sie befürchtet, dass Nawrocki alles unternehmen wird, um die Regierung Tusk zu stürzen. Der grüne Europapolitiker Anton Hofreiter glaubt, dass letzten Endes Russland davon profitieren könnte, wenn der Zusammenhalt in Europa durch Polen gefährdet wird.
Ich glaube, eine wichtige Aufgabe ist jetzt deutlich zu machen, dass es im Interesse Polens ist, die Zusammenarbeit auf europäischer Ebene zu verstärken. Und gerade von deutscher Seite müssen wir sehr, sehr klar machen, dass der Einzige, der von der Spaltung in Europa profitiert, Putin ist.
Auch die derzeitigen Grenzkontrollen könnten das deutsch-polnische Verhältnis erschweren, sagte Hofreiter dem Fernsehsender Phoenix.
Evi Seibert aus unserem Hauptstadtstudio war das. Die neue Bundesregierung hat alle Hände voll zu tun. Finanzminister Lars Klingbeil, SPD, will bald Entlastungen für Unternehmen auf den Weg bringen. Die Bauministerin Verena Huberts will einen Bauturbo zünden und Innenminister Alexander Dobrindt muss unsere Nachbarländer beruhigen wegen der neuen Grenzkontrollen. Das alles kann aber nicht entschuldigen, dass die Ministerstühle im Bundestag oft leer bleiben, dass sich die Bundesminister regelmäßig vor den Parlamentsdebatten drücken, ist auch Bundestagspräsidentin Julia Klöckner negativ aufgefallen. Ihren Ärger darüber hat sie der Bundesregierung jetzt auch deutlich gemacht, wie Hauptstadtkorrespondent Karl-Dietrich Meurer berichtet.
Per Brief hat sich Bundestagspräsidentin Julia Klöckner an die Bundesregierung gewendet. Darin beschwert sich die CDU-Politikerin darüber, dass Ministerinnen und Minister bei den Plenarsitzungen ihrer Ansicht nach zu häufig fehlen. Laut Klöckner war die Regierungsbank im Bundestag in den ersten Wochen der Legislatur oft nur sehr schwach besetzt. Jedoch, so betont die Bundestagspräsidentin, sei eine ständige Anwesenheit von Regierungsvertretern wichtig für einen lebendigen Austausch zwischen Parlament und Regierung. Klöckner schlägt deshalb vor, dass bei jeder Sitzung des Parlaments mindestens zwei Minister oder Ministerinnen anwesend sein sollten. Sie spreche hier für das Bundestagspräsidium und auch für die Fraktionen. Ihr Schreiben hat Klöckner an Kanzleramtsstaatsminister Michael Meister adressiert. Die Bundestagspräsidentin bittet darin um konkrete Maßnahmen, damit die Bundesregierung künftig verlässlich im Parlament vertreten ist.
Die Bundesregierung hat heute quasi einen Tadel von Bundestagspräsidentin Julia Klöckner bekommen. Die Informationen waren das von Karl-Dietrich Meurer ins Ausland. Im vergangenen Sommer gingen Bilder aus Bangladesch um die Welt. Studenten protestierten massenhaft gegen die autokratische Regierung. Die reagierte mit brutaler Gewalt. Mehr als 1000 Menschen wurden getötet. Am Ende aber konnten die Demonstranten triumphieren. Sie stürmten die Residenz von Premierministerin Sheikh Hasina. Sie musste fliehen. Jetzt beginnt der Prozess gegen die ehemalige Regierungschefin von Bangladesch. Unsere Korrespondentin Franziska Amler berichtet.
Der Gerichtssaal ist voll besetzt. Die Kameras laufen. Zum ersten Mal seit ihrem Sturz muss sich die ehemalige Regierungschefin Sheikh Hasina vor Gericht verantworten. Sichtbar für alle im Land. Der Prozess wird live im Staatsfernsehen übertragen. Doch Hasina selbst war nicht im Saal. Die 77-Jährige lebt seit ihrer Flucht nach Indien im Exil und ignoriert weiterhin einen Auslieferungsbefehl. In seinem Eröffnungsplädoyer warf Chefankläger Mohammed Tajul Islam der Ex-Premierministerin einen so wörtlich systematischen Angriff auf die Bevölkerung vor. Es wurde Anklage in 5 Punkten erhoben und diese wurden vom Gericht anerkannt. Wir haben dem Gericht detaillierte Beweise vorgelegt, wie Sie und die ganze Nation live im Fernsehen sehen konnten. Im Kern wirft die Anklage ihr vor, einen staatlich organisierten Massenmord veranlasst oder zumindest billigend in Kauf genommen zu haben. Ermittler haben Video- und Tonaufnahmen, Telefonate Hasinas, Bewegungsdaten von Hubschraubern und Drohnen sowie Aussagen von Überlebenden gesammelt. Der Vorwurf, Hasina habe Sicherheitskräfte und bewaffnete Parteimitglieder angewiesen, die Proteste im vergangenen Jahr mit Gewalt zu zerschlagen. Laut UN starben innerhalb von 3 Wochen bis zu 1400 Menschen. In der Anklageschrift wird Hasina als Drahtzieherin, Anführerin und oberste Befehlsgeberin der Gräueltaten bezeichnet. Auch der frühere Innenminister und der Ex-Polizeichef sind angeklagt. 15 Jahre lang regierte die Autokratin Sheikh Hasina Bangladesch, bevor sie im vergangenen August aus dem Land gejagt wurde. Im Juli waren in Bangladesch Zehntausende Studentinnen und Studenten auf die Straße gegangen, aus Angst um ihre Zukunft. Die Regierung ließ die Proteste brutal niederschlagen. Am 5. August eskalierten die Unruhen. Hasina trat zurück und floh nach Indien, kurz bevor Demonstrierende ihre offizielle Residenz stürmten. Die Macht übernahm eine Übergangsregierung unter der Leitung des Friedensnobelpreisträgers Muhammad Yunus. Mit dem nun eröffneten Verfahren beginnt die juristische Aufarbeitung dieser Ereignisse. Chefankläger Islam versprach dabei ein faires Verfahren. Dieser Prozess ist kein Akt der Rache, sondern ein Versprechen für ein sichereres Bangladesch. Dieser Prozess wird frei von Emotionen, faktenbasiert, beweisgestützt, unparteiisch und fair sein. Sheikh Hasina weist alle Vorwürfe zurück. Sie spricht von einem politisch motivierten Verfahren. Der nächste Verhandlungstag ist für Mitte Juni angesetzt.
Der Bericht von Franziska Amler.
RBB 24 Inforadio Sport.
Seit gut einer Woche wird in Berlin wieder einmal um Olympische Spiele gestritten. Der regierende Bürgermeister Wegner hat die Bewerbung vergangenen Dienstag im Olympiastadion vorgestellt. Die Befürworter klatschen Beifall, die Gegner schlagen die Hände über den Köpfen zusammen. Unser Kolumnist Thomas Kroh steht auf Seiten der Olympiagegner. Warum? Das erläutert er in seiner Rubrik Draufgehalten.
Damit Sie mich nicht falsch verstehen. Ich bin nicht gegen Olympische Spiele, aber gegen Olympia in Berlin. Da die Grünen auch dagegen sind, spielt das aus meiner Sicht den Falschen in die Hände, wenn ich Stimmung gegen Olympia mache, aber in diesen sauren Apfel muss ich beißen. Also, die Party im Zeichen der Ringe kostet ein, zwei Dublonen. So war über Rio 2016 einige Jahre später in der Süddeutschen Zeitung zu lesen, der Bundesstaat Rio de Janeiro sei pleite gegangen. Anschließend habe es an Geld für Schulen, Universitäten und Krankenhäuser gefehlt. In Tokio 2021 standen am Ende laut Handelszeitung fast 30 Milliarden US-Dollar auf der Rechnung, dreimal mehr als geplant. Paris im vergangenen Sommer hat zwar auch um beinahe das Doppelte überzogen, entpuppte sich mit rund 12 Milliarden Euro aber als Schnäppchen, allerdings auch nur, weil die Infrastruktur bereits vorhanden war. Nun zu Berlin. Dem Bund der Steuerzahler zufolge hockt die Stadt auf einem Schuldenberg von mehr als 66 Milliarden Euro. Nicht zu reden von weiteren rund 78 Milliarden Euro, die demnächst für Pensionszahlungen fällig sein sollen, während die Stadt an allen Ecken und Enden zerbröselt, sodass zum Beispiel Brücken wegen Einsturzgefahr abgerissen werden müssen. Schulen, Kindergärten, Polizei, Feuerwehr, Krankenhäuser, alle brauchen Geld und viele bedürfen einer Generalüberholung. Ich bin vergangene Woche mit dem Auto von Biesdorf zum RBB gefahren, einmal quer durch die Stadt, kaum ein Kilometer ohne Baustelle und allerorten hieß es, still ruht der See. Und erst der Mangel an bezahlbaren Wohnungen, der viele Menschen zur Verzweiflung treibt. Laut Wohnraumbedarfsbericht, so die Berliner Zeitung vor zwei Wochen, fehlten in Berlin mehr als 50.000 bezahlbare Wohnungen. Angesichts eines solch desaströsen Zustandes verkümmern 50 vergammelte Sportanlagen und 10 morbide Schwimmbäder, die offenbar gesperrt sind, zu einer Petitesse. Die Befürworter olympischer Spiele argumentieren, wenn Berlin die große Sportsause bekäme, dann gäbe es Geld von der Bundesregierung, viel Geld. Und wenn sich der Senat dann nicht deppert anstellen würde, dann könnte Spree-Athen wieder auf Hochglanz poliert werden. Für meinen Geschmack mischt da ein bisschen viel Konjunktiv mit in diesem sauteuren olympischen Spiel, das Berlin meiner Meinung nach nicht gewinnen kann.
Thomas Kroh hat draufgehalten.
Werbung.
Von Watzmann bis Zugspitze die Berge benennen, die Tiere beim Namen und die Orte durch ihre Wiesen kennen. Das ist, was wir nachhaltig nennen. Milch von heute ist das Morgen unterstützen und das Gestern bewusst schützen. Einzigartige Milch hat ein einzigartiges Zuhause. Molkerei Berchtesgadener Land.
Weißt du, Karle, was Dingel bedeutet?
Dingel?
Dinkel ist das Superfood aus Deutschland.
Wo gibt's das?
Im Seidenbacher Bergsteiger Müsli. Seidenbacher Bergsteiger Müsli. Bergsteiger Müsli von Seidenbacher.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Kerstin Reinsch.
A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreikafelland. Baustellenstau zwischen Großkreuz und Lees 30 Minuten plus. In der Gegenrichtung Stau zwischen Potsdam Nord und Föben hier 20 Minuten Verzögerung. A11 Stettin Richtung Berlin. Zwischen Finofurt und Lanke gibt es Stau an einer Tagesbaustelle 30 Minuten Verzögerung. A13 Dresden Richtung Berlin. Zwischen Barutmark und Teupitz Stau nach einem Unfall hier etwa 45 Minuten Verzögerung. Stadtverkehr Berlin. Einige Minuten länger dauert es auf der A100 Richtung Wedding zwischen Detmolder Straße und Kaiserdamm. Gute Nachrichten von der A115. Zwischen Spanischer Allee und Kreuz Zehlendorf ist die Autobahn stadtauswärts nach einer Brückenüberprüfung wieder offen. Aber noch langer Stau ab Hüttenweg und auf der Umfahrung über die Spanische Allee. Stockender Verkehr auch in Friedrichshagen rund um den S-Bahnhof. In Tegel auf der Wittestraße Richtung Berliner Straße und in Prenzlauer Berg rund um die Kreuzung Schönhauser Allee, Bornholmer und Wiesbier Straße. RBB 24 Inforadio auch für unterwegs mit unserer App.
12:20 Uhr wird es.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Für Sie weiter im Studio. Stefan Oschwart, guten Tag. Knapp hat Karol Nawrocki die Stichwahl gewonnen. Der EU-Skeptiker und Trump-Freund ist der neue Präsident Polens. Wie kommt das im Ausland an? Reaktionen auf die Wahl in den Nachrichten mit Karsten Reitsch.
EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hat dem rechtskonservativen polnischen Politiker Nawrocki zu seinem Sieg bei der Präsidentenwahl gratuliert. Von der Leyen erklärte, sie sei zuversichtlich, dass die EU ihre sehr gute Zusammenarbeit mit Polen fortführen werde. Auch Bundespräsident Steinmeier hat Nawrocki gratuliert. Er rief zugleich dazu auf, die deutsch-polnische Freundschaft zu stärken. Werner Schoninger, RBB 24 Inforadio.
Ähnlich äußerte sich der CDU-Außenpolitiker Ziemiak. Es sei wichtig, sich noch mehr um ein gutes Verhältnis zu Polen zu bemühen. Zentrale Instrumente dafür, die deutsch-polnischen Regierungskonsultationen und eine verstärkte Zusammenarbeit der Parlamente beider Länder, so Ziemiak im RBB 24 Inforadio. Der Polenbeauftragte der Bundesregierung Abraham geht davon aus, dass sich am grundsätzlichen Verhältnis zum Nachbarland nicht viel ändert. Abraham sagte Radio 1 vom RBB, Polen werde auch unter einem Präsidenten Nawrocki fest in der EU verankert bleiben und auch die Ukraine weiter unterstützen, jenseits aller Wahlkampfrhetorik.
Der Berliner Senat hat 8 Orte in Berlin benannt, an denen Windkraftanlagen gebaut werden könnten. Sie wurden im neuen Amtsblatt veröffentlicht. Zu den potenziellen Standorten zählen das Gewerbegebiet Buchholz Nord in Pankow, die Krummendammer Heide in Treptow-Köpenick, der südliche Grunewald in Steglitz-Zehlendorf und die Rieselfelder Gartow in Spandau. Vom 10. Juni bis 11. Juli können Bürger zu den genannten Orten Stellung beziehen. Bislang gibt es in Berlin 8 Windräder. Per Gesetz muss Berlin, wie alle anderen Stadtstaaten, mindestens 0,5% seiner Fläche für Windenergie nutzen. In Berlin geht es heute um die Zukunft des Tourismus in Deutschland. Dazu hat der Bundesverband der Deutschen Touristik mehr als 350 Vertreter der Branche und der Politik eingeladen. Eine Umfrage des Verbands hat ergeben, dass fast ein Drittel der Befragten wegen der angespannten Wirtschafts- und Weltlage weniger oder kürzer verreisen will. In Brandenburg allerdings steigen die Gästezahlen. Die Vizevorsitzende des Tourismusverbands Brandenburg Rußig sagte im RBB 24 Inforadio, es sei wichtig, sich auf die Kernthemen zu konzentrieren.
Das ist der Naturtourismus, das wissen wir aus allen Gästebefragungen, dass Gäste wegen des Naturerlebnisses in unsere Region kommen. Die wollen Radfahren, wollen ordentliche Wanderwege und gute Gastronomie. Und das ist ein Hauptthema, auf das wir uns konzentrieren. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir Tourismus in Brandenburg nur mit Erlebnissen machen können, aber Erlebnissen mit unseren Voraussetzungen, also Erlebnisse in der Natur.
Die Vizevorsitzende des Landestourismusverbands Brandenburg, Ellen Rußig. Bundestagspräsidentin Klöckner kritisiert, dass sich Regierungsmitglieder zu selten bei Parlamentssitzungen sehen lassen. In einem Brief an die Bundesregierung schlägt sie vor, dass mindestens 2 Minister oder Ministerinnen immer an Sitzungen teilnehmen. Laut Klöckner war die Regierungsbank im Bundestag in den ersten Wochen der Legislatur oft nur sehr schwach besetzt. Für einen lebendigen Austausch zwischen Parlament und Regierung sei jedoch wichtig, dass Regierungsvertreter ständig anwesend sind. Sie spreche hier für das Bundestagspräsidium und auch die Fraktionen, erklärte Klöckner. Die Ukraine und Russland wollen heute erneut in Istanbul über Wege verhandeln, den Krieg zu beenden. Der ukrainische Präsident Selenskyj fordert als ersten Schritt eine vollständige und bedingungslose Waffenruhe. Außerdem sollen Gefangene freigelassen werden und die entführten Kinder zurückkehren. Der Kreml lehnt eine bedingungslose Waffenruhe ab. Er fordert unter anderem, dass die westlichen Länder zunächst die Waffenlieferungen an die Ukraine einstellen. Bei direkten Verhandlungen vor gut 2 Wochen hatten sich beide Seiten auf einen großen Gefangenenaustausch geeinigt. Er hat inzwischen stattgefunden. Im US-Bundesstaat Colorado hat ein Mann eine pro-israelische Demonstration angegriffen und mehrere Teilnehmer schwer verletzt. Die Behörden stufen die Tat in der Stadt Boulder als Terrorakt ein. Der Angreifer wurde festgenommen. Die Demonstranten wollten an das Schicksal der israelischen Geiseln im Gazastreifen erinnern, als der Mann mehrere Brandsätze auf sie warf. 6 Personen kamen mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser. In den USA kommt es in jüngster Zeit vermehrt zu antisemitischen Gewalttaten. Vor etwa einer Woche hat ein Mann zwei Mitarbeiter der israelischen Botschaft in Washington auf offener Straße erschossen. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute heiter bis wolkig, gelegentlich Schauer oder kurze Gewitter bei Temperaturen von 22 bis 25 Grad. Aktuell in Berlin-Wannsee 18 und in Friedrichshagen 20 Grad, in Neuruppin 17 und in Senftenberg 22 Grad. Morgen freundlich und trocken bei einem Wechsel aus sonnigen Abschnitten, lockeren Wolkenfeldern bis zu 26 Grad. Die Zeit 12.25 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Auch mobil mit unserer App.
Es tut uns ja irgendwie auch weh, jedes Jahr wieder aufs Neue eine weitere schleichende Verschlechterung festzustellen. So ist es nämlich. Seit mindestens 10 Jahren geht es graduell nach unten. Und in diesem Jahr haben wir eben besonders die wirtschaftliche Lage im Blick. Und da haben wir eben gesehen, dass sich eigentlich, das gilt eigentlich für alle Teile der Welt, die Medienschaffenden, die Redaktionen, die Journalisten, Journalistinnen aufreiben. Und zwar einerseits zwischen den Bedrohungen von außen, die irgendwann auch aufs wirtschaftliche Überleben gehen, und eben der redaktionellen Unabhängigkeit, also wirklich der Unabhängigkeit im Berichten. Und zwischen diesen beiden Polen zu arbeiten, ist schwerer, als es sein sollte.
So Christopher Resch, Pressereferent von Reporter ohne Grenzen, zu aktuellen Zahlen im Pressefreiheitsranking. Zum Medienmagazin hier im RBB 24 Inforadio begrüßt Sie Jörg Wagner. Die Menschenrechtsorganisation Reporter ohne Grenzen veröffentlicht seit 2002 im Umfeld des Welttags der Pressefreiheit am 3. Mai jährlich eine ausführliche Analyse der Bedingungen der Medien weltweit in einer Staatenliste. Europa vereint das gesamte Spektrum, vorbildlich durchweg Skandinavien, Norwegen seit 2017 auf Platz 1, davor wenigstens unter den Top 3. Massive Bedrohung dagegen der Pressefreiheit in Ost- und Südeuropa. Türkei Platz 159, Georgien als EU-Beitrittskandidat Platz 114 und Griechenland ist in der EU Schlusslicht auf Platz 89. In Deutschland ist die Lage der Pressefreiheit relativ stabil, nur einen Platz abgerutscht von 10 auf 11. Also Entspannung angesagt? Die Frage stellte ich dem Bundesvorsitzenden des Deutschen Journalistenverbandes, Mika Beuster.
Ja, von Entspannung kann hier keine Rede sein. Wir sind aus den Top 10 geflogen und das kann ja nicht der Anspruch Deutschlands sein, nicht mehr zu den Besten bei der Pressefreiheit zu gehören. Wir sind nicht mehr gut, wir sind zufriedenstellend. In der Schule würde man sagen, die Entwicklung geht bergab, man müsste langsam mal anfangen, Hausaufgaben zu machen. Nur, das ist ein witziger Vergleich. Es geht hier um was Ernstes. Es geht um unsere Demokratie, es geht um unsere Gesellschaft, es geht darum, wie wir uns informieren. Und das ist mindestens genauso grundlegend wie andere Grundbedürfnisse, wie Essen, wie Arbeit. Dazu gehört die Information. Denn wenn die Menschen nicht gut informiert sind, dann können sie auch keine guten Entscheidungen treffen in der Demokratie. Es geht hier also ums Ganze und da müssen wir besser werden.
Deutschland hat ja eigentlich ein solides publizistisches System mit kommerziellen und öffentlich-rechtlichen Medien. Der Artikel 5 Grundgesetz stärkt ja die Medien ungemein. Und doch ist nach dem Ranking von Reporter ohne Grenzen Deutschland unter den 27 EU-Staaten eher, sage ich mal, dann doch im Mittelfeld. Der Platz 10 übrigens im letzten Jahr sah nur deswegen so gut aus, weil andere Länder abgestürzt waren. 2023 war Deutschland auf Platz 21, also dann wieder doch schon der Platz 11 besser. Wo liegen denn für Sie die größten Schwachstellen in Deutschland?
Also erstmal, Sie haben recht, wir haben einen Vergleich sehr gutes Mediensystem. Noch, das kann man sich vorstellen wie eine Immobilie, die mal gebaut wurde mit hervorragender Ausstattung. Aber dann hat man im Sanierungsstau einfach vergessen, notwendige Sanierungen vorzunehmen und es bröselt langsam so vor sich hin. Noch ist es gut, aber wenn wir jetzt nichts unternehmen, dann wird es schlimmer. Und Artikel 5 Grundgesetz, das war ja immer das Abwehrrecht gegen den Staat, gegen staatliche Übergriffe. Artikel 5 garantiert die Pressefreiheit, Artikel 5 sichert uns als Journalistinnen und Journalisten zu, dass wir beide jetzt reden können und keiner kann uns reinreden über was wir reden und was wir sagen. Ein Abwehrrecht gegen den Staat. Aber die Grundlagen, dass Journalismus geschehen kann, die wirtschaftlichen Grundlagen, die erodieren weiter vor sich sich hin. Es wird immer schwieriger, Journalismus zu finanzieren. Und dafür gibt es Gründe, die kann man benennen. Das sind einmal die Plattformkonzerne in den USA, Facebook, X, Google und so weiter, die tatsächlich eine Gefahr werden für den unabhängigen kritischen Journalismus, und zwar für die Finanzierung des Journalismus. Und wenn wir da nichts unternehmen, wenn der Staat da nichts unternimmt, dann wird das auch weiter so vorangehen. Das heißt, wir müssen den Artikel 5 umdefinieren, umändern, uminterpretieren. Natürlich soll es weiterhin ein Abwehrrecht gegen den Staat bleiben, aber der träge Staat, der nichts unternimmt, der ist mindestens genauso eine Gefahr für die Pressefreiheit wie der Staat, der übergriffig ist.
Wie sieht's aus mit der Gefahr von innen? Anders als Ihr Vorgänger Frank Überall sind Sie ja Zeitungsjournalist. Ist das mal noch eine stärkere Herausforderung momentan als bei den elektronischen Medien?
Ja, natürlich. Man muss das einfach sehen, dass der wirtschaftliche Druck zunimmt auf private Medienanbieter im dualen System. Wir haben den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, wir haben die privaten Medienhäuser, da steigt der wirtschaftliche Druck. Wie finanzieren sich denn solche Zeitungen? Ich brauche Abonnenten, also Menschen, die gerne Zeitung lesen. Das sind noch zum Glück ausreichend viele. Aber wie sieht das denn in Zukunft aus? Schaffen wir es, digitale Erlösmodelle zu schaffen, die Transformation von der gedruckten Zeitung, die sich immer weniger lohnt, in die digitale Welt zu schaffen. Also schaffen wir das. Und da gibt es gute Modelle, das sieht ganz gut aus, aber wir bekommen Störfeuer von diesen Plattformkonzernen, die eben zum Beispiel Werbeerlöse aufsaugen, die dafür sorgen, dass der Zugang zum Publikum monopolisiert wird. Also ohne die großen Plattformkonzerne wie Facebook, wie X, wie Instagram, schaffen sie es ja gar nicht mehr, das Publikum zu erreichen. Das hat eine wirtschaftliche Dimension, das hat dann aber auch eine demokratietheoretische Dimension. Wollen wir es wirklich zulassen, dass 5 Milliardäre im Silicon Valley entscheiden, wer hier was zu sehen bekommt? Und da müssen wir dann wirklich drüber reden. Und das wirkt sich dann bis in die Zeitungsredaktion einer Lokalzeitung in einer Kleinstadt aus, selbstverständlich.
Mika Beuster, der Bundesvorsitzende des Deutschen Journalistenverbandes DJV. Haben Sie am Samstag, am Tag der Pressefreiheit, auf Social Media etwas gepostet? Waren Sie auf YouTube, LinkedIn, Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok oder Twitch? Dann haben Sie bewusst oder auch unbewusst die Aktion Safe Social Day unterlaufen. Die hatte nämlich zum Boykott der Plattform aufgerufen. Ich fragte den Medienwissenschaftler Björn Staschen, er ist auch Journalist und Autor des Buches In der Social Media Falle, wie wir unsere digitale Freiheit retten, und Mitgründer von Safe Social, wer diejenigen sind, die sich gegen die großen Plattformen wehren.
Bisher sind wir ein ganz loses Bündnis und wir haben erst im Januar losgelegt nach der Wahl von Donald Trump und nachdem wir gesehen haben, dass die Big Tech-Bosse in den USA sich gleich freundlich neben ihn gestellt haben und die Moderation von Hass und Hetze eingestellt haben, wie beispielsweise Mark Zuckerberg. Zu uns gehören Menschen wie Jan Delay, der Sänger, Nina George, die Schriftstellerin, der Medienwissenschaftler Martin André, Rocco Schamoni hier aus Hamburg, Greenpeace gehört dazu, aber auch die Gewerkschaften DJV, eben gehört Mika Beuster, und DJU. Wir sind ein breites Bündnis und haben mittlerweile 250.000 Menschen gefunden, die unsere Ziele unterstützen.
Weil Greenpeace gerade gefallen ist, fällt mir natürlich sofort die Frage ein, der Boykott von Shell seinerzeit 1995 wegen der geplanten Versenkung der Brent Spar Plattform hatte ja Wirkung. Bei Tesla sieht es auch gerade so aus, dass Konsumverzicht Elon Musk beeindrucken könnte. Aber einmaliger Social Media Verzicht ist realistischerweise nicht das entscheidende Druckmittel, die Tech-Konzerne zum Umdenken zu überreden, oder doch?
Ich glaube, es ist ein Anfang, indem wir Nutzenden vor allem merken, wir sind nicht allein, wir sind gemeinsam stark, und vielleicht wird aus sowas ja auch, wir denken mal an Fridays for Future, sowas wie Socials for Saturday oder Saturdays for Social. Also ne, wir hoffen, dass wir ein immer stärker werdendes Bündnis aus Menschen schmieden können, die sagen, ich will entscheiden, was ich wann wo lese, wir stärken alternative Plattformen und wir müssen Big Tech die Privilegien wieder nehmen, denn im Moment profitieren die Big Tech-Konzerne ja vor allem davon, dass sie massive Privilegien haben, dass sie nicht haften müssen für das, was sie verbreiten beispielsweise. Ich glaube, wir müssen handeln, wir müssen was tun. Wer bessere Ideen hat, meldet sich gern.
Und das kann man unter safesocial.eu. Safesocial, ein Wort, .eu. Das war Björn Staschen, Journalist, Medienwissenschaftler und Safe Social Mitgründer. Im Medienmagazin-Podcast hören Sie noch, wie das gute alte Radio in der Krise funktioniert. Und zum kürzlichen Tod von Frau Puppendoktor Pille aus dem Kinderfernsehen Urte Blankenstein. Ein Interview, das ich noch mit ihr zum 80. Geburtstag führen konnte. Das RBB 24 Inforadio führt Sie jetzt weiter durch Hintergründe und Aktualität des Tages. Bleiben Sie also auf Empfang.
RBB 24 Inforadio Wirtschaft.
Gerade überbieten sich Lebensmitteldiscounter mit Werbung für ihre Preissenkungen, aber insgesamt liegen die Preissteigerungen in diesem Bereich weiterhin höher, als die Inflationsrate insgesamt ausweist. Dennoch wird erwartet, dass die Europäische Zentralbank EZB an diesem Donnerstag zum 8. Mal seit der Zinswende vor rund einem Jahr die Leitzinsen senken wird. Wirtschaftsreporter Klaus-Rainer Jackisch über hohe Lebensmittelpreise und wackeliges Vertrauen in die EZB.
Während die Gesamtinflation seit Monaten deutlich zurückgeht, tobt sie sich vor allem bei Nahrungsmitteln unvermindert aus. Die Preise für Milch, Käse, Obst und Schokolade ziehen weiter kräftig an. Nach Angaben der Europäischen Zentralbank liegt die Teuerung hier bei 3% und mehr und damit etwa ein Drittel höher als von den Währungshütern angepeilt. Carsten Czeski, Chefvolkswirt der ING-Bank.
Bei den Lebensmittelpreisen haben wir immer mit den mittlerweile auch Wetterschwankungen zu tun. Dadurch werden halt auch die Preise immer mal wieder erhöht. Und es gibt Spekulationen über möglich leicht überzogene Preisaufschläge. Wir kennen das ja auch, wenn die Rohstoffpreise steigen, dass deutlich schneller weitergegeben wird an den Verbraucher, als wenn die Rohstoffpreise oder die Produktionskosten sinken.
Kein Wunder, dass Verbraucherinnen und Verbraucher eher pessimistisch in die Zukunft schauen. Tatsächlich sind ihre Inflationserwartungen in der Eurozone sogar noch gestiegen. Laut der jüngsten Umfrage der EZB erwarten Konsumenten auf Sicht von 12 Monaten eine Preissteigerung von 3,1%. Das ist der höchste Wert seit weit über einem Jahr. Zu Buche schlagen dabei auch die weiterhin hohen Preise für Handwerker und andere Dienstleister. Im Servicesektor bewegt sich die Inflationsrate mit rund 4% seit Monaten fast überhaupt nicht. Für die Währungshüter eine schallende Ohrfeige, denn wenn die Inflationserwartungen steigen, ist das immer auch Ausdruck fehlenden Vertrauens in die Europäische Zentralbank. Jörg Krämer, Chefvolkswirt der Commerzbank.
Man darf nicht vergessen, hinter uns liegt eine Phase einer ungewöhnlich hohen Inflation von über 10%. Es gibt ja ungefähr ein Drittel der Bevölkerung, die nichts sparen, die von der Hand in den Mund lebt. Und wenn bei denen halt die Verbraucherpreise massiv steigen, ja, dann müssen sie sich echt einschränken. Das war ein Schock für die Verbraucher und den vergessen sie nicht so schnell. Und da ist so eine grundsätzliche Skepsis, so ein unterliegendes Gefühl, das führt doch langfristig eher wieder zu einem Anziehen der Inflation.
Trotz all dieser berechtigten Sorgen gehört zur Wahrheit aber auch, dass die gesamte Verbraucherinflation mit allen Waren und Dienstleistungsgruppen tatsächlich kräftig gesunken ist. Seit Monaten tendiert sie Richtung 2%. Grund sind aber nicht etwa große Anstrengungen der EZB, sondern eher glückliche Umstände. So sind die Preise für Energie und viele Rohstoffe kräftig gefallen. Dadurch sanken die Kosten für Benzin und Heizöl. Im April gingen die Importpreise für Deutschland um 1,7% und damit so stark zurück wie seit der Corona-Krise nicht mehr. Viele Unternehmen können nun wieder günstiger produzieren. Einige Produkte, etwa Elektronikartikel oder Waschmaschinen, sind auch wieder günstiger zu haben. Trotz dieser positiven Gesamtentwicklung bleibt für die Europäische Zentralbank noch viel Arbeit. Erst wenn die Teuerung auch im Supermarkt, beim Bäcker und am Obst- und Gemüsestand deutlich sinkt, dürfte das Vertrauen in die Währungshüter wieder steigen.
Vor der EZB-Sitzung in Sachen Zinsen an diesem Donnerstag, das war Klaus-Rainer Jackisch über die aktuelle Lage.
Werbung.
Ich bin dein kleiner Kuschelbär von Kuschelweich und riech so fein.
Kuschelweich umhüllt dich und deine Liebsten mit weicher und frisch duftender Wäsche. Gewinne jetzt für deine Familie ein unvergessliches Abenteuer und heb ab mit dem Kuschelbärballon. Einfach Kuschelweich Weichspüler kaufen und teilnehmen auf kuschelweich.de. Übrigens gibt es Kuschelweich jetzt auch als Waschmittel. So bekommt deine Wäsche die volle Kuschelweichfrische. Weich, weicher, Kuschelweich.
Das Wetter in Berlin und Brandenburg. Heute gibt's so ziemlich alles im Angebot. Sonne, Wolken, hier und da ein bisschen Regen oder sogar kurze Gewitter. Die Höchstwerte 22 bis 25 Grad.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Kerstin Reinsch.
Vorsicht auf der B5 Ludwigslust-Küritz in beiden Richtungen. Zwischen Gumte und Demmertin laufen mehrere Rinder auf der Fahrbahn. A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Havelland. Baustellenstau zwischen Großkreuz und Lees 30 Minuten plus. In der Gegenrichtung Stau zwischen Potsdam Nord und Vöben, hier 20 Minuten Verzögerung. A11 Stettin Richtung Berlin, zwischen Finofurt und Lanke etwa 45 Minuten Stau an einer Tagesbaustelle. Die A13 Richtung Berlin ist zwischen Barutmark und Heupitz nach einem Unfall gesperrt, auch hier ein langer Stau. Stadtverkehr Berlin, einige Minuten länger dauert es auf der A100 Richtung Wedding zwischen Detmolder Straße und Kaiserdamm. Stockender Verkehr auch in Friedrichshagen auf der Dahlwitzer Landstraße vor der Böllsche Straße, in Prenzlauer Berg rund um die Kreuzung Schönhauser Allee, Bornholmer und Wiesbier Straße und in Köpenick auf der Rudolf-Rühl-Allee. RBB 24 Inforadio, auch für unterwegs mit unserer App.
12.40 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Ich bin Stefan Oswald. Guten Tag. In Istanbul haben am Mittag neue Gespräche von Vertretern der Ukraine und Russlands begonnen. Die Erwartungen sind niedrig, denn die Positionen liegen meilenweit auseinander. Die Nachrichten mit Kerstin Reinsch.
In der Türkei haben zum zweiten Mal innerhalb weniger Wochen direkte Gespräche zwischen Vertretern Russlands und der Ukraine begonnen. Aus ukrainischen Verhandlungskreisen hieß es, man sei bereit, echte Schritte zu einem Frieden zu unternehmen. Russland müsse aber ebenfalls seine Bereitschaft zeigen. Russland hat eine bedingungslose Waffenruhe bisher abgelehnt. Der Kreml fordert unter anderem, dass die westlichen Länder erst einmal die Waffenlieferungen an die Ukraine einstellen. Bei direkten Verhandlungen vor gut zwei Wochen hatten sich beide Seiten auf einen großen Gefangenenaustausch geeinigt. Er hat inzwischen stattgefunden. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hat dem rechtskonservativen polnischen Politiker Nawrocki zu seinem Sieg bei der Präsidentenwahl gratuliert. Von der Leyen erklärte, sie sei zuversichtlich, dass die EU ihre sehr gute Zusammenarbeit mit Polen fortführen werde. Auch Bundespräsident Steinmeier schickte Nawrocki Glückwünsche und lud ihn nach Berlin ein. Nawrocki hatte sich in der Stichwahl gestern mit 51% gegen den liberalen Kandidaten Trzaskowski durchgesetzt. Hauptstadtkorrespondent Jan-Frederik Willems.
Steinmeier betont, dass die deutsch-polnische Freundschaft ihm eine Herzensangelegenheit ist und äußert die Hoffnung, dass beide Länder auch in Zukunft in EU und NATO Seite an Seite stehen mögen. Wie Nawrocki selbst das sieht, bleibt allerdings abzuwarten. Der Kandidat der rechtskonservativen PiS-Partei gilt als EU-skeptisch und Deutschland-kritisch. Es wird erwartet, dass er Reformvorhaben der Mitte-Links-Regierung von Donald Tusk blockieren wird. So hat es bereits sein Vorgänger Andrzej Duda ebenfalls von der PiS-Partei getan.
Der Berliner Senat hat Orte in Berlin benannt, an denen Windkraftanlagen gebaut werden könnten. Sie wurden im neuen Amtsblatt veröffentlicht. Unser Korrespondent für Landespolitik Sebastian Schöbel.
Eine Studie hatte im vergangenen Jahr bereits rund 30 Flächen benannt, auf denen potenziell Windräder errichtet werden könnten. Der Senat hat nun 8 davon ausgesucht, darunter das Gewerbegebiet Buchholz Nord in Pankow, die Krummendammer Heide in Treptow-Köpenick, den südlichen Grunewald in Steglitz-Zehlendorf und die Rieselfelder Gartow in Spandau. In diesen Gebieten sollen die Flächennutzungspläne entsprechend angepasst werden. Vorher gibt es aber noch eine Bürgerbeteiligung, die am 10. Juni startet und einen Monat lang läuft. Berlin muss laut Gesetz 0,5% seiner Fläche für Windenergie öffnen. Das sind rund 450 Hektar, etwa die Größe des ehemaligen Flughafens Tegel. Ob am Ende an den 8 Orten, die der Senat nun ausgesucht hat, wirklich Windräder stehen werden, ist noch offen. Es wird mit Protest von Anwohnern gerechnet.
Brandenburgs Verkehrsminister Tabert hat sich für ein generelles Alkoholverbot im Straßenverkehr ausgesprochen. Schon bei geringem Alkoholkonsum steige das Unfallrisiko erheblich, sagte Tabert der Märkischen Allgemeinen Zeitung. Alkohol und Kiffen im Straßenverkehr gehe gar nicht. Deshalb sollte eine 0-Promille-Grenze im Bundesrecht verankert werden für alle Autofahrer. Derzeit gilt ein generelles Alkoholverbot im Straßenverkehr für Jugendliche unter 21 Jahren und Fahranfänger in der Probezeit. Ansonsten bleiben Autofahrer mit weniger als 0,5 Promille Alkohol im Blut straffrei, solange sie keine Symptome von Fahruntüchtigkeit zeigen. Bundestagspräsidentin Klöckner kritisiert, dass sich Regierungsmitglieder zu selten bei Parlamentssitzungen sehen lassen. In einem Brief an die Bundesregierung schlägt sie vor, dass mindestens zwei Minister oder Ministerinnen immer an Sitzungen teilnehmen. Hauptstadtkorrespondent Dietrich Karl Meurer.
Laut Klöckner war die Regierungsbank im Bundestag in den ersten Wochen der Legislatur oft nur sehr schwach besetzt. Jedoch, so betont die Bundestagspräsidentin, sei eine ständige Anwesenheit von Regierungsvertretern wichtig für einen lebendigen Austausch zwischen Parlament und Regierung. Sie spreche hier für das Bundestagspräsidium und auch für die Fraktionen. Ihr Schreiben hat Klöckner an Kanzleramtsstaatsminister Michael Meister adressiert. Die Bundestagspräsidentin bittet darin um konkrete Maßnahmen, damit die Bundesregierung künftig verlässlich im Parlament vertreten ist.
Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute heiter bis wolkig, gelegentlich Schauer oder kurze Gewitter bei Temperaturen von 22 bis 25 Grad. Aktuell in Berlin-Buch 18 und in Steglitz 19 Grad, in Küritz 17 und in Lübben im Spreewald 21 Grad. Morgen freundlich und trocken bei einem Wechsel aus sonnigen Abschnitten und lockeren Wolkenfeldern bis zu 26 Grad. Die Zeit 12.45 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Ich bin Stefan Auschwart. Guten Tag. Denkbar knapp war es, aber der EU-skeptische rechtsnationale Präsidentschaftskandidat konnte sich bei der Wahl in Polen gegen den pro-europäischen Kandidaten durchsetzen. Karol Nawrocki, so heißt Polens neuer Präsident, der wird Regierungschef Donald Tusk wohl das Leben schwer machen. Der Präsident in Polen hat nämlich ein Vetorecht. Aus Brüssel kamen nach dem Wahlsieg Gratulationen mit Zwischentönen, berichtet unsere EU-Korrespondentin Helga Schmidt.
Die Kommissionspräsidentin gratulierte dem Wahlsieger in Polen. Das ist üblich so, dafür gibt es diplomatische Textbausteine. Sie sei zuversichtlich, erklärte Ursula von der Leyen, dass die Europäische Union ihre sehr gute Zusammenarbeit mit Polen fortführen wird. Das ist kein besonders herzliches Glückwunschschreiben, aber auch kein auffallend distanziertes. Andere Reaktionen fallen deutlich kritischer aus. Viele Europapolitiker machen sich Sorgen, dass der rechtsnationale Wahlsieger Karol Nawrocki seine Ankündigungen wahrmacht und die Zusammenarbeit mit Brüssel so oft wie möglich stört.
Da würde ich sagen, muss sich Herr Nawrocki überlegen, will er da wirklich jetzt die Marionette der Peace-Partei sein und dieses Land weiter innerlich blockieren, innerlich spalten?
Das fürchtet Tobias Krämer, außenpolitischer Sprecher der SPD im Europaparlament.
Oder will er sich unabhängig machen und Polen, die Potenziale, die Polen hat, wirklich rausheben, dass es eben eines der stärksten Länder in der EU sein kann?
Die EU braucht Polen als starkes Land, vor allem für die ehrgeizigen sicherheitspolitischen Ziele. Polens Armee gilt als eine der stärksten in Europa, wichtig für die Pläne der Europäer, unabhängiger vom Schutz der Amerikaner zu werden. Der rechtsnationale Wahlsieger hält davon nicht viel. Im Wahlkampf hat er sich offen gegen europäische Rüstungszusammenarbeit ausgesprochen. Mindestens ebenso groß sind in Brüssel die Sorgen, dass es nun doch nicht die erhoffte Rückkehr Polens zu europäischen Rechtsstaatsregeln geben wird. Der frisch gewählte Präsident hat die Möglichkeit, entsprechende Reformgesetze von Ministerpräsident Tusk zu blockieren. Darauf weist der Europaabgeordnete und CDU-Außenpolitiker Michael Gala hin.
Ich hoffe, Donald Tusk behält die Nerven und regiert zwei Jahre weiter, um dann bei der nächsten Parlamentswahl sehr deutlich zu machen, dass Blockade keine konstruktive Politik ist.
Dass nun rund die Hälfte der Polen einem antieuropäischen Politiker das Vertrauen ausgesprochen hat, das hinterlässt in Brüssel einige Fragezeichen. Denn Polen hat seit dem EU-Beitritt vor 20 Jahren wirtschaftlich so sehr von der Unterstützung aus Brüssel profitiert wie wenige andere Länder.
Das ist nur auf den ersten Blick ein Widerspruch.
Das sagt Nikolai von Ondarza, Europaexperte von der Stiftung Wissenschaft und Politik.
Denn viele der Polen und auch die polnische PiS vertritt ein Bild, wo die EU als nötiges Übel betrachtet wird. Sie treten nicht für einen EU-Austritt ein, sondern für eine polnische Politik, die polnische Interessen an die oberste Stelle steht und die EU mit sehr viel Skepsis betrachtet.
Wenn Polen unter dem neuen Präsidenten sich weiterhin weigern sollte, die Unabhängigkeit der Justiz mit neuen Gesetzen zu garantieren, dann hätte die EU-Kommission in Brüssel die Möglichkeit, einen großen Teil der Fördergelder zu sperren in Milliardenhöhe. Davon hat die Kommission in den vergangenen Monaten abgesehen. Man wollte die antieuropäische Stimmung im Land nicht noch weiter anheizen.
Aus Brüssel war das unsere Korrespondentin Helga Schmidt. US-Präsident Donald Trump hat wieder einmal Großes vor. Er will ein neues Raketenabwehrsystem installieren, das die USA vor Bedrohungen aus der Luft und sogar dem Weltraum schützen soll. Golden Dome soll dieser Schutzschirm heißen. Schon in rund 3 Jahren soll dieses Megaprojekt fertig sein. Aber wie gut kann ein solches System mit heutiger Technik funktionieren? Karl Urban aus der ARD-Wissenschaftsredaktion hat sich umgehört. It's something we're gonna
have. We're gonna have it at the highest level. Donald Trump wünscht es sich, und zwar in höchster Qualität. Den Golden Dome, also eine sprichwörtliche Abwehrkuppel gegen Marschflugkörper, ballistische und Hyperschallwaffen. Es geht um Technologien, die möglicherweise atomar bestückte Geschosse rechtzeitig entdecken, sie noch im Flug abfangen und zerstören. Und das sei schwierig, sagt Frank Sauer von der Universität der Bundeswehr München.
Das grundsätzliche Problem bei der Abwehr von ballistischen Interkontinentalraketen ist, dass die Gefechtsköpfe eben im Orbit sich bewegen und die sind klein, schnell und kalt.
Für den Golden Dome sollen Radars und Kameras am Boden und bis zu 1000 Aufklärungssatelliten die Erde nach startenden Raketen absuchen. Wie schon in den Plänen früherer US-Präsidenten sollen dann kleinere Abfangraketen am Boden auf Schiffen oder Flugzeugen starten und das feindliche Ziel zerstören.
Das kann funktionieren, das haben auch Tests der Amerikaner ergeben. Und bei den Tests sind die Erfolgszahlen immer so rund um die 50%, aber das sagt ja schon einiges aus.
Laut Ulrich Kühn vom Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik in Hamburg ist selbst diese überschaubare Form der Raketenabwehr technisch aktuell kaum besser, als eine Münze zu werfen. Diese Chancen sollen jetzt durch neue Technologien verbessert werden. Mehr als 200 Satelliten sollen dafür laut US-Verteidigungsminister Pete Hegseth mit Lasern oder Abfangraketen ausgestattet werden. Wie genau, sagt er nicht.
Das sind sehr große Ankündigungen und dahinter steht erstmal relativ wenig. Auch die Zahlen, die jetzt herumschwirren, da ist, soweit ich weiß, von 175 Milliarden US-Dollar die Rede. Das reicht bei weitem nicht aus, um hier wirklich einen Dome im Sinne eines wirklichen kompletten Schutzschildes aufzubauen. Also ich halte den Golden Dome vor allem für eine große Augenwischerei.
Bislang handelt es sich vor allem um ein Rüstungsgeschäft. Trump-wohlgesonnene Unternehmer wie Peter Thiel haben schon im Weißen Haus vorgesprochen. Auch Elon Musk hat seinen Raumfahrtkonzern SpaceX in Stellung gebracht. Einen wie von Trump versprochenen 100%igen Schutz dürfte der Golden Dome aber kaum ermöglichen. Das zeigen laut Frank Sauer neue Waffensysteme wie sogenannte Hyperschallgleitvehikel.
Die haben so ein bisschen so Stummelflügelchen, so ein bisschen wie ein Space Shuttle früher. Und die gleiten eben im Grunde so ein bisschen wie ein Stein, den man so auf den See ditcht, auf der Atmosphäre. Und dadurch ist nämlich völlig unvorhersehbar, wo die denn dann am Ende wirklich runterkommen werden.
Die Sicherheitsforscher sind sich einig, der Golden Dome dürfte die Widersacher der USA erst dazu motivieren, mehr solcher Waffensysteme zu entwickeln. Viele solcher Pläne stecken bereits in den Schubladen. Und fast immer ist die Entwicklung solcher Waffen billiger als die Abwehr dagegen.
ARD-Wissenschaftsreporter Karl Urban war das mit Einschätzungen zu Trumps Plänen, einen sogenannten Golden Dome, einen goldenen Schutzschirm gegen Raketen aufzubauen. Tödliche Angriffe von Löwen sind selten, aber sie geschehen. So wurde im Nordwesten Namibias ein Camper von einer Löwin angegriffen und getötet. Das Opfer war ein bekannter Geschäftsmann und engagierter Tierschützer. Für Namibia berichtet Korrespondent Stefan Überbach.
Der Unternehmer aus der namibischen Hauptstadt Windhoek war mit seiner Frau und Freunden in einer abgelegenen Safari-Region unterwegs. Die Gruppe übernachtete in Zelten, die auf ihren Geländewagen montiert waren. Am frühen Morgen hatte der Mann das Zelt verlassen, um auf die Toilette zu gehen. Dabei wurde er von einer Löwin attackiert, weggeschleift und durch Bisse in Hals und Nacken tödlich verletzt. Seine Begleiter konnten das Raubtier zwar vertreiben, für den 59-Jährigen aber kam jede Hilfe zu spät. Der Geschäftsmann war in Namibia nach Medienberichten als engagierter Tierschützer bekannt. Er hatte sich seit Jahren besonders für den Erhalt der Wüstenlöwen eingesetzt, von denen es laut des namibischen Umweltministeriums landesweit noch etwa 800 Exemplare gibt. Weibliche Tiere sind bis zu 170 Kilo schwer und können rund 80 Stundenkilometer schnell sein. Der tödliche Vorfall ereignete sich bereits Ende der vergangenen Woche. Die Löwin soll in der Zwischenzeit von den Behörden erschossen worden sein, um weitere Attacken zu verhindern. Löwenangriffe auf Menschen gelten in Namibia als ausgesprochen selten.
Der Bericht von Stefan Überbach.
RBB 24 Inforadio Kultur.
1907 wurde Sebastian Haffner geboren, 1999 starb er. Der Publizist war Zeitzeuge entscheidender Epochen deutscher Geschichte. Kaiserreich, Erster und Zweiter Weltkrieg, Weimarer Republik. Viel hat er darüber geschrieben. Er galt als ein Aufklärer zum Thema Nationalsozialismus. Morgen erscheint posthum ein Roman von Sebastian Haffner, der 1932 entstand. ARD-Literaturexperte Knut Kortzen hat Abschied, so heißt der Roman, gelesen.
Innerhalb weniger Wochen brachte Sebastian Haffner diesen Roman 1932 zu Papier. 24 Jahre jung war er damals und wollte Schriftsteller werden. Hätten die Nazis nicht kurz nach Abschluss seines Manuskripts die Macht ergriffen, hätte er diese Geschichte auch veröffentlicht, ist sich Florian Kessler sicher. Er ist Lektor beim Münchner Karl-Hanser-Verlag, der Abschied nun posthum herausgebracht hat.
Sebastian Haffner war nun mal ein großer Historiker, großer Publizist und hatte zwar der Familie völlig freie Hand gelassen, was mit dem Nachlass einmal geschehen sollte. Er hatte sogar gesagt, dass dieser Roman Abschied durchaus etwas wäre, auf das er stolz sei. Aber gleichzeitig gab es in der Familie natürlich die berechtigte Sorge, wie ein Roman und auch noch ein wirklich ungestümer Jugendroman sich auswirken würde. Die Familie hat sich das lange überlegt. Die haben dann sehr sorgfältig und mit viel Ruhe gemeinsam entschieden, dass sie diesen Text doch noch in die Welt geben wollen.
Das ist für uns Heutige ein Glück, auch weil wir darüber mehr über seinen Verfasser lernen. Denn diese atemlos erzählte Geschichte, die im Frühjahr 1931 spielt, ist unverhohlen autobiografisch. Der Ich-Erzähler ist ein junger Berliner Rechtsreferendar namens Raimund Pretzel, der Geburtsname des Juristen Sebastian Haffner, den er im Exil dann ablegte. Abschied ist vor allem aber ein Denkmal für seine große Jugendliebe Teddy, alias Gertrude Joseph, eine Jüdin, die schon 1930 nach Paris ging. Um die wahrlich nicht leichte Beziehung zwischen Teddy und Raimund geht es in Abschied. Es wird viel geredet in diesem Roman, der unter äußerst kunstsinnigen jungen Menschen in der französischen Hauptstadt spielt. Sie diskutieren in verqualmten Mansarden über Aldous Huxley und Rainer Maria Rilke, über die Schauspielkunst von Emil Jannings oder sie streifen durchs Quartier Latin, besuchen den Louvre, sind Teil der Bohème.
Man möchte tatsächlich eigentlich sofort selbst dabei sein und mitquatschen, Zigaretten rauchen, Kunst betrachten und so weiter. Und das Hochinteressante daran ist natürlich, dass gleichzeitig ganz viel nicht vorkommt, dass Politik in diesem Roman nur von ganz seitlichen Signalen her überhaupt spürbar ist, obwohl der Roman eben im Jahr 1931 spielt. Aber man kann es schon herauslesen, wenn man möchte.
Abschied legt, auch wenn der Roman in Paris spielt, Zeugnis ab von der Endphase der Weimarer Republik. Es wirkt nachgerade unheimlich, wenn hier die Figuren von einem Zukunftskrieg reden oder Raimund Pretzel, alias Sebastian Haffner, im Angesicht eines vollgestopften Reisekoffers den Satz schreibt, »In meinem Koffer ging es zu wie in einem Konzentrationslager oder in einem Flüchtlingszug.« Solche Sätze würden einen beim Lesen ins Gesicht schlagen, sagt Florian Kessler.
Ja, im letzten Absatz dieses Liebesromans kommt trotzdem vor, dass plötzlich als Vergleich für den Abschied gesagt wird, ein Massengrab des Abschieds. Und auch da merkt man, dass der Autor bereits in ganz, ganz anderen Welten mit einem anderen Fuß war. Sebastian Haffner ist berühmt dafür, dass er ein unglaublich aufmerksamer, hellsichtiger, klarer Beobachter der politischen Verhältnisse war. Und das alles ist immer auf eine seltsame Weise anwesend und nicht anwesend gleichzeitig.
Abschied von Sebastian Haffner erscheint morgen. So, meine Ablösung ist da, Michael Castricius ist da, hallo.
Genau, Stefan geht, aber das große Thema bleibt Polen. Natürlich die Entscheidung in der Stichwahl um die Präsidentschaft. Nawrocki hat gewonnen, also der Konservative, der rechtskonservative Nawrocki. Die Folgen, darüber spreche ich gleich mit unserer Korrespondentin in Warschau.
Alles klar, das erwartet Sie bei Michael Castricius. Ich sage Tschüss und Kerstin Reinsch hat noch ein paar Tipps.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreikarfenland. Es gibt Baustellenstau zwischen Großkreuz und Lees, 30 Minuten Verzögerung. In der Gegenrichtung Stau zwischen Potsdam Nord und Vöben, hier 20 Minuten plus. A11 Stettin Richtung Berlin, zwischen Finofurt und Lanke Stau an einer Tagesbaustelle, aktuell 45 Minuten Verzögerung. Die A13 Richtung Berlin ist zwischen Barutmark und Teupitz nach einem Unfall gesperrt, auch hier ein langer Stau. Stadtverkehr Berlin, einige Minuten länger dauert es auf der A100 Richtung Wedding zwischen Detmolderstraße und Kaiserdamm. Stockender Verkehr auch in Friedrichshagen auf der Dahlwitzer Landstraße vor der Bölscher Straße. In Prenzlauer Berg rund um die Kreuzung Schönhauser Allee, Bornholmer und Wiesbier Straße. In Köpenick auf der Rudolf-Rühl-Allee und in Neukölln auf der Hermannstraße in beiden Richtungen.
Es ist 13 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Ich bin Michael Castricius, einen schönen guten Tag. Drohnen sind in diesem Krieg das Gegenteil von Friedenstauben. Russland hat in der Nacht den größten Drohnenangriff des Krieges durchgeführt. Zuvor hatte die Ukraine erstmals großen Schaden im russischen Kernland angerichtet. Mit Drohnen. Die Nachrichten. Kerstin Reinsch.
In der Türkei haben zum zweiten Mal innerhalb weniger Wochen direkte Gespräche zwischen Vertretern Russlands und der Ukraine begonnen. Ort des Treffens ist die türkische Stadt Istanbul. Von dort berichtet Benjamin Weber.
Nach der Eröffnung der Gespräche durch den türkischen Verteidigungsminister Fidan verhandeln die Delegationen aus der Ukraine und Russland in Istanbul über eine Waffenruhe. Ihre Positionen liegen dabei weit auseinander. Die Ukraine fordert eine bedingungslose Waffenruhe für mindestens 30 Tage. Anschließend wolle man einen Austausch aller Gefangener, inklusive nach Russland gebrachter ukrainischer Kinder, und direkte Friedensgespräche zwischen Selenskyj und Kremlchef Putin. Für die russische Seite ist eine Waffenruhe nur dann denkbar, wenn damit ein Ende der Waffenlieferungen in die Ukraine verbunden wäre. Angeführt werden die Delegationen vom ukrainischen Verteidigungsminister Umerov sowie dem russischen Präsidentenberater Medinsky. Es ist ihr zweites Aufeinandertreffen binnen gut zwei Wochen.
Bundespräsident Steinmeier hat dem rechtskonservativen polnischen Politiker Nawrocki zu seinem Sieg bei der Präsidentenwahl gratuliert. Steinmeier rief zugleich dazu auf, die deutsch-polnische Freundschaft zu stärken. Auch EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hat Nawrocki gratuliert. Er hatte sich in der Stichwahl gestern mit 51% gegen den liberalen Kandidaten Trzaskowski durchgesetzt. Der neue Polenbeauftragte der Bundesregierung Abraham ruft dazu auf, mit Nawrocki pragmatisch umzugehen. Das sei auch mit dem derzeitigen Präsidenten Duda gelungen, sagte Abraham, Radio 1 vom RBB.
Was klar ist, dass die Tonalität etwas unharmonischer werden könnte. Die Hauptkoordinaten bleiben aber auch für einen Präsidenten Nawrocki klar. Polen wird fest in der Europäischen Union verankert bleiben, wird sich auf die NATO konzentrieren und auch die Ukraine weiter unterstützen, jenseits der Rhetorik, die jetzt im Wahlkampf zu hören war.
Der Polenbeauftragte der Bundesregierung Knut Abraham, CDU. Die rund 1600 Pflegekräfte an den Berliner Kliniken des Deutschen Roten Kreuzes bekommen mehr Geld. Wie das Unternehmen mitteilte, habe man sich mit der Gewerkschaft Verdi auf neue Vergütungsstrukturen geeinigt. Rückwirkend zum 1. März bedeutet das ein Gehaltsplus von bis zu 464 Euro pro Monat. Die Vergütungen steigen demnach im Schnitt um 5-8%. Außerdem wurde